weckt mich alle Morgen, weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, rührt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewigen Treue, die Gott uns Menschen schwört. Erfahre ich aufs Neue, so wie ein Jünger hört. Er will, dass ich mich füge, ich gehe nicht zurück. Hab nur in ihm Genüge, in seinem Wort mein Glück. Ich werde nicht zu Schanden, wenn ich ihn vernehm. Gott löst mich aus den Banden, Gott macht mich ihm genehm. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht. Verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht. Will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Einen wunderschönen, etwas späteren guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ihr folgt unserer Losung heute. Die steht nämlich im 5. Mose 6, auch das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und das wollen wir heute Morgen gemeinsam tun. Und daher feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, im Namen Jesu, seines Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Heute haben wir den 1. August, ein neuer Monatsspruch. Und das wollen wir auch nicht nur für den Rest des Monats erbitten, sondern ganz besonders für heute Morgen. Da heißt es in 2. Könige, neige, Herr, dein Ohr und höre. Öffne, Herr, deine Augen und sieh her. Gott möchte zwar auch, dass wir unsere Augen und Ohren öffnen, aber er schenkt uns dieses zuallererst. Nicht wir müssen, sondern Gott neigt uns sein Ohr und sein Auge her und sieht uns, wie wir hier zusammenkommen mit dem, was wir alles so in der Woche erlebt haben. Und er möchte es gekommen, um uns zu dienen. Wir hatten Geburtstagskinder. Ich gehe noch mal vom letzten Sonntag her, weil wir heute auch den Manfred unter uns haben. Dann hatten noch der Paul Hinze, die Damaris, durfte ihren ersten Geburtstag feiern, die Mala und am 30. jetzt die Elsbeth Hellwig. Und heute feiert mein Mann seinen Geburtstag. Und da wir Gäste noch haben, ist er auch deshalb nicht hier. Wir grüßen euch alle von der Gemeinde und wünschen gottesreichen Segen, Kraft und Stärke für euer neues Lebensjahr. Dass ihr jeden Tag merkt, dass Gott da ist, dass er sein Ohr euch zuneigt und seine Augen, sein wachsames Auge über euch hat. Die Wochenstunden sind in der kommenden Woche wieder am Dienstag die Gebetsstunde und abends die Bibelstunde. Nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst um 9.30 Uhr und um 11 Uhr. Die Kollekte steht hinten am Ausgang. Wir danken euch für die Gaben, die ihr uns oder der Gemeinde gebt, und Gott segne euch als Geber. Die eine Gruppe ist aus Kleinstockach zurück. Die waren ja nicht segeln, sondern waren wandern ganz kurzerhand in den Bergen. Und die nächste Gruppe bereitet sich in der kommenden Woche darauf vor. Da sind die 10- bis 12-Jährigen ab nächsten Sonntag eine Woche unterwegs. Ich finde es schön, dass dann welche, die jetzt noch Teilnehmer waren, dann Leiter mit sind. Ich bitte auch einfach um Gebet von euch für diese Gruppe, für uns Mitarbeiter, ja, dass einfach der Samen Gottes in die Herzen der Kinder eindringen kann. Es wird bestimmt eine spannende Zeit. Der Großteil ist Jungs und ich bin's gespannt, wie es wird. Aber mir wurde auch gerade schon zugesichert, die sind auch abends schneller müde. Denn ich bin's bestimmt abends auch. Ja, und so wollen wir euch einladen, jetzt mit uns das nächste Lied zu singen. Kommt, stimmt doch mit ein.
Komm, stimmt doch mit uns ein und lass uns fröhlich sein, denn Gott, der Herr, hat uns befreit. Er gab uns seine Kraft, die neues Leben schafft, preist ihn in alle Ewigkeit. Komm, stimmt doch mit uns ein und lass uns fröhlich sein, denn Gott, der Herr, hat uns befreit. Er gab uns seine Kraft, die neues Leben schafft und in alle Ewigkeit. Er ist allein der Herr und ist sonst keiner mehr, die Ehre gibt nur ihm allein. Bedenkt, was er getan, betet ihn dafür an, kommt, lass uns seine Zeugen sein. Er ist allein der Herr und ist sonst keiner mehr, die Ehre gibt nur ihm allein. Bedenkt, was er getan, betet ihn dafür an, kommt, lass uns seine Zeugen sein. Singt Lob und jubelt laut, wer auf den Herrn vertraut, der baut sein Leben nicht auf Sand. Er, der die Welt regiert und seine Kinder führt, hält sie an seiner starken Hand. Singt Lob und jubelt laut, wer auf den Herrn vertraut, der baut sein Leben nicht auf Sand. Er, der die Welt regiert und seine Kinder führt, hält sie an seiner starken Hand.
Nachdem wir den Monatsspruch gehört haben, möchte ich auch den Wochenspruch uns lesen aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es, da geht es um Geben und Anvertrauen, aber auch um Fordern und Suchen. Ihr kennt alle den Spruch, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wir singen das nächste Lied.
ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Ja, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Ja, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
Ihr hört heute den Predigtext zweimal, einmal jetzt von mir gelesen aus dem Matthäusevangelium, 7. Kapitel lese ich es uns heute. Es ist überschrieben, feste Fundamente. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt, und der Sturm an dem Haus tobt, um das Haus tobt, wird es mit großem Krachen einstürzen. Wir hören die Predigt.
Am 28. August 1991, das ist also schon ein paar Wochen her, titelte die englische Wochenzeitung in Jerusalem: Wohnhaus eingestürzt, 28 Familien obdachlos. Im Artikel wird dann berichtet, dass die Baufirma an einer Seite des Hauses nicht tief genug ausgeschachtet hatte und die Mauer einfach auf den lehmigen Erdboden errichtet hat. Jetzt gab es dummerweise eine undichte Wasserleitung und der Boden wurde nach und nach aufgeweicht. Und die Mauer auf dieser Seite gab dann irgendwann, also der Untergrund unter der Mauer gab dann irgendwann nach. Aus dem vierten Stock stürzte eine Badewanne in den dritten Stock, Haus einsturzgefährdet und wurde evakuiert. Da wollte man Geld sparen oder war zu faul. Folge ein riesiger Schaden. Genau eine solche Situation beschreibt unser Predigttext. Aus Gründen, die ich nachher ein bisschen noch erläutern werde, der vorgeschlagene Text steht ja bei Matthäus, das ist auch die bekanntere Version, aber habe ich als Grundlage für die Predigt den Lukas, wo ja das genauso erzählt wird, genommen und lese das als Kontrast jetzt gerade nochmal vor. Da beginnt es, was nennt ihr mich aber Herr und tut nicht, was ich euch sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und es konnte nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Der aber gehört hat und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es ein und der Sturz jenes Hauses war groß. Ich habe die Lukas-Version deswegen genommen, weil bei Matthäus wird, da ist es so ganz offensichtlich, wie blöd kann man denn sein, das Haus auf Sand bauen. Ja, das fließt doch weg, also das ist ja schon zum Einstürzen verurteilt, bevor das Wasser kommt, wenn der Sand weich ist. Lukas geht etwas mehr in die reale Bauwelt. Und das Gleichnis, das Jesus hier sagt, bietet uns drei Punkte an. Das eine ist, worauf baue ich? Das zweite, hören und tun gehören zusammen. Und das dritte, was, wenn der Sturm kommt? Worauf baue ich? Da, wo in Israel hauptsächlich Wohnsiedlungen gebaut werden, gibt es meist Erde bzw. einen relativ lehmigen Boden. In 3. Mose 26 wird mal ein Vergleich gezogen, dieser Boden, der ist wie Bronze, der ist knochenhart, der ist eisenhart, der ist knüppelhart. Wenn du da im Sommer ein Haus bauen willst und solide bis zum Felsen graben sollst, dann ist das echte Knochenarbeit. Sand schaufelt man einfach weg, aber trockenen Lehm. Ja, sind ja welche hier, die früher Landwirtschaft hatten, die wissen, was es, wenn der Boden mal richtig ausgetrocknet ist, was das bedeutet. Und wenn du da im Tal baust, dann ist die Erdschicht entsprechend dick. Dann heißt es schon mal auch mal 3 Meter graben. Auf den Hügeln, wo Hebron oder Bethlehem oder auch Jerusalem steht, da sind es dann oft nur wenige Zentimeter. Aber auch da ist es schwere Arbeit. Heute nehmen wir einen Bagger, beziehungsweise lassen kommen, wir baggern ja nicht mal selber, lassen aufheben, gießen und ein Fundament. Und wenn es wirklich ein weicher Boden ist, dann werden ein paar Betonpfähle so weit in den Boden reingerammt, bis das Ding steht. Und häufig klappt es, nicht immer, aber häufig. Und dann passt es. Aber damals war das alles Handarbeit. Und das Ganze für ein Haus mit einem Zimmer, maximal 2, wenn es eben noch die Herberge hinter für Gäste aus der Familie oder für Fremde gab. Und da wurde unter Umständen wochenlang gegraben, bis genügend Fels freigelegt war. Knochenarbeit. Und da kann man verstehen, wenn man Boden hat im Sommer, der knochentrocken, knüppelhart ist, dass die Versuchung groß ist, da einfach drauf zu bauen. Das hält doch, das ist doch stabil. Das fühlt sich an wie Fels. Und wenn das Haus gebaut ist, dann steht es erstmal sehr solide da. Aber wenn dann die Jahreszeit kommt, wo es regnet, und es kommt mal ein bisschen mehr Regen, und das Wasser läuft so durch die Straßen, Kanalisation gab es ja nicht in diesem Bild, ja, sondern das Wasser läuft auf der lehmigen Straße runter und im Lauf der Zeit wird der Lehm wie Pudding. Tabea hat es ja gerade gesagt, wir waren letzte Woche in Österreich und da waren wir einen Tag, da hat es geregnet, da haben wir gesagt, da laufen wir auf die Alm hoch. Und ich musste mal kurz wohin und die Gruppe war schon um die nächste Kurve. Wir sind extra den Fahrweg gelaufen, weil alles andere matschig war. Habe ich die da unten gesehen, habe gedacht, kürzt ab, den Waldweg runter. Und das war so ein lehmiger Boden. Das war wirklich wie durch Karamellpudding gehen. Gell? Ich bin dann und schmierig und rutschig und da kann man sich das richtig, konnte ich mir das richtig gut vorstellen, wie das jetzt ist, wenn das jetzt mal noch eine Weile durchweicht. Ja, so ein lehmiger Boden, da bleibst du stecken. Aber es gibt alles nach, der drückt sich dann weg und total, total unangenehm. Und wenn jetzt der Lehm unter der Mauer dann sich in Pudding verwandelt, klar, dann sackt das ab. Und wie so in der Natur der Sache ist, sackt das Haus nicht gleichmäßig ab, sonst könnte man ja immer eine Reihe Steine wieder draufmauern und weitermachen. Irgendwann ist man auch im Fels. Nee, es sackt eine Mauer weg und dann macht es Knall und das Haus ist Geschichte. Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht einfach ohne irgendeinen Bezug, sondern er nimmt eigentlich zwei Bilder aus dem Alten Testament als Grundlage. Das eine finden wir hier zum Thema, worauf baue ich bei Jesaja. Weil Israel regelmäßig genau so gehandelt hat, nicht auf soliden Grund, sondern man hat auf schmierigen Boden, auf ein scheinbar gutes Fundament gebaut. Und da lesen wir in Jesaja 28, darum hört das Wort des Herrn, ihr Männer der Prahlerei und Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Scheol einen Vertrag gemacht. Tod und Scheol beschreiben hier Ägypten. Ja, die große Macht Ägypten. Und dann geht es weiter, wenn die einherflutende Geisel, die assyrische Armee, die das Land ja so nach und nach aufgerollt hat, hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer daran glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Hagel wird die Zuflucht der Lüge hinwegfegen und das Wasser wird das Versteck wegschwemmen. Und euer Bund wird mit dem Tod aufgehoben werden. Und euer Vertrag mit dem Scheol wird nicht bestehen. Denn die einhergehende Flut fährt hindurch und ihr werdet zertreten werden. Israel baut auf scheinbaren, soliden Grund. Es gab einen großen Feind, die assyrische Armee. Und es gab die Ägypter, der einzige Gegner, der überhaupt standhalten konnte. Also hat man einen Vertrag geschlossen, in der Hoffnung, wenn die Assyrer kommen, dass die Ägypter zu Hilfe eilen. Und Gott sagt, hey Freunde, das ist Käse. Der Einzige, der helfen kann, das bin ich. Ich lege einen Eckstein und wer daran glaubt, wir wissen aus der biblischen Geschichte, die assyrische Armee kam, das Volk Israel wurde zerstreut. Das Nordreich war dann später Samaria zur Zeit Jesu. Aber die Frage, was mit dem Eckstein gemeint ist, das hat auch zur Zeit Jesu die Fachleute bewegt. Und Ibn al-Tahib, ein arabischer Theologe, sagt, eigentlich waren nur zwei Lösungen im Umlauf zu der Zeit. Das eine war, die Gemeinschaft in Qumran, die haben gesagt, wir brauchen einen Rat mit 12 Männern und 3 Priestern, also 15 Leute, die einen vollkommenen Lebenswandel führen. Also alles halten, was im Gebot, im Gesetz und so weiter eingetragen ist, das wirklich alles einhalten. Und das ist dann die erprobte Mauer, der köstliche Eckstein. Die Frommen von Qumran nahmen also das Jesaja-Bild für sich in Anspruch. Und wenn dieser Rat Wirklichkeit wird, dann ist jetzt dieses Jesaja-Wort erfüllt. Dann hat Gott diesen Eckstein gegründet. Die geistliche Leitung in Jerusalem hatte eine ganz andere Sicht der Dinge. In der Mishna, also der mündlichen Überlieferung, die dann später aufgeschrieben wurde, also den mündlichen Kommentaren zum Talmud, der später aufgeschrieben wurde, da heißt es, nach der Fortführung der Lade, ja, zur Zeit Jesus war ja das Allerheiligste leer. Das war ein leerer Raum. Da war ein Vorhang davor und nichts drin. Nach der Fortführung der Lade blieb dort ein Stein seit den Tagen der Propheten und er wurde Fundament genannt. Seine Höhe betrug 3 Finger breit über der Erde und auf ihn legte er, also der Priester, die Räucherschale. Am Versöhnungstag Yom Kippur, da wird in einer 12-stündigen Liturgie, ja, das ist lang, feiert mal, lass uns mal 12 Stunden Gottesdienst feiern, wurde auf dieses Fundament, auf diesen Eckstein, die Räucherschale zum Wohlgeruch für den Herrn gestellt. Und es drehte sich zur Zeit Jesu ganz viel um diesen Stein. In einem späteren Kommentar, also als Jerusalem schon zerstört war, heißt es mal, dass aus diesem Stein sogar die Welt erschaffen wurde. Dem wurde eine ganz große Bedeutung bemessen. Und die Kommentatoren, was ich da jetzt so ein bisschen reingeschaut habe, die sagen, das Volk wusste um diese beiden konkurrierenden Sichtweisen, um diesen Eckstein. Es kommt in der Bibel nicht so raus, aber es ist gut, das zu wissen, weil jetzt kommt nämlich einer, nämlich der Jesus, mit diesem Gleichnis, also Jesus, der Sohn Gottes, und er bietet für diesen Eckstein eine neue Möglichkeit an. Völlig andere Sicht, indem er sagt, hey, wer zu mir kommt, meine Rede hört und sie tut, der baut auf diesen felsigen Grund. Jesus bietet sich, seine Worte und das Hand, das danach tun, als Fundament an. Nicht einen Rat von 15 perfekten Menschen, genauso wenig einen Stein, der irgendwie mal da übrig geblieben ist unter der Bundeslade. Sondern er bietet sich als Person an, als Fundament. Und wie vorhin festgestellt, um an dieses Fundament zu kommen, muss man manchmal hart graben und arbeiten. Jetzt aber zum zweiten Punkt. Hören und Gehör und Tun gehören zusammen. Im Grunde genommen sind es hier beim Lukas sogar 3 Dinge. Das eine ist zu Jesus kommen. Das zweite ist das Zuhören. Und das dritte ist das Handeln. Und auch hier finden wir einen direkten Bezug zum Alten Testament. Der Jesus hat also im Grunde genommen aus 2 prophetischen Bildern hier ein Gleichnis zusammengebaut. Und da lesen wir in Hesekiel was Spannendes. Der Text ist vielleicht auch bekannter wie der Jesaja-Text. Und du Menschensohn, die Söhne deines Volkes reden über dich an den Wänden und an den Türen der Häuser. Und einer redet mit dem anderen, jeder mit seinem Bruder und sagt, komm doch und hört, was das für ein Wort ist, das vom Herrn ausgeht. Und sie kommen zu dir, wie eben Volk zusammenkommt, und sitzen vor dir als mein Volk und hören deine Worte. Aber sie tun nicht danach. Sie tun es nicht. Denn Liebesverlangen ist in ihrem Mund. Danach handeln sie, aber ihr Herz läuft unrechtem Gewinn nach. Und siehe, du bist wie einer, der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und gut zu spielen versteht. Und sie hören deine Worte, aber sie tun sie nicht. Wenn es aber kommt, und siehe, es kommt, also die Katastrophe, so werden sie erkennen, dass ein Prophet unter ihnen war. Das Problem hier bei Hesekiel, Man ist in den Tempel gegangen, man ist zu Pilgerfesten gegangen, zu allem Möglichen. Man war überzeugt, man ist das Volk Gottes. Man hat das Gesetz gehört, regelmäßig, die Tora und die Propheten, die schon da waren, die schon niedergeschrieben waren, aber man hat nicht danach gelebt. Dasselbe Problem zur Zeit Jesu. Man ist den Rabbinern quasi hinterhergerannt, gerannt in allen Bevölkerungsgruppen. Man war bei den großen Pilgerfesten, zu Passa waren Hunderttausende nach Jerusalem, aus dem ganzen Römischen Reich. Aber man hat nicht danach gelebt. Und das Problem haben wir heute in der Gemeinde Jesu immer noch. Wir hören eine Menge und doch wird vieles, ja, lebt man nicht danach. Menschen glauben, sie glauben an Gott, Menschen finden zu Jesus, Menschen hören, lesen in der Bibel, hören Gottes Wort. Aber viele Gläubige, egal ob damals oder heute, damals sind sie eben, wie gesagt, Jesus und irgendwelchen Rabbinern und hinterhergerannt, das war spannend, da konnte man was hören. Bei uns hat jeder heute eine Bibel, wir wahrscheinlich sogar alle mehrere, verschiedene, daheim. Von der Hoffnung für alle über Luther bis zu Elberfelder und was weiß ich was. Wir hören Predigten, Vorträge im Fernsehen, Radio, Internet täglich mehrfach, wenn wir wollen. Wir können uns vollstopfen, bis es zu den Ohren rauskommt und vor Frömmigkeit trifft. Was stellt Petrus und was stellen Jesus fest? Hesekiel, aber sie leben nicht danach. Hören stundenlang zu, die sind begeistert, steht in dem Hesekiel-Text drin. Aber es hat keine Auswirkung auf ihr Leben. Ja, wie wenn man auf ein frommes Festival geht, sich begeistern lässt und hinterher ist alles wie vorher. Und Jesus fängt diesen Text, also Lukas überliefert diesen Text hier so, Jesus beginnt, was nennt ihr mich aber Herr? Tut nicht, was ich euch sage. Das ist der Start in diesem Text. Warum ist das so? Warum haben Menschen damals, also durch die Jahrtausende, das ganze Volk Israel, man kann ja die ganze Volk Israel-Geschichte da verfolgen, das war immer das gleiche Thema. Hesekiel sagt, das Herz ist nicht bei der Sache. Ihr Herz läuft dem unrechten Gewinn nach. Also solange die Predigt gehört wird, solange Gottes Wort gelesen wird und so weiter, machen wir uns über alles mögliche andere Gedanken. Und das ist, glaube ich, der Punkt zu allen Zeiten. Fanden und finden wir Gründe, etwas nicht zu tun. 1000 Gründe, weil alles Mögliche wichtiger ist. Und es gibt so viele Altäre, auf denen wir opfern können. Bildung, wir müssen es zu was bringen. Gesundheit, Fitness, das liebe Geld. Könnte viel, viel aufzählen, aber das ist gar nicht so wichtig. Wir sind oft so beschäftigt, dass wir gar nicht merken, dass die Bildung unseres Glaubens und geistlichen Lebens auf der Strecke bleibt. Das Spannende ist, dass wir die Fehler bei anderen immer wunderbar sehen. Die Kirche macht das falsch, der macht das falsch und so weiter. Wir sollen uns gegenseitig ermahnen. Das ist nicht das Thema. Das Problem, der Punkt ist, wir brauchen aber nicht mit dem Finger aufeinander zeichnen. Ja, die einen beten nicht genug, die einen sind zu fromm, die anderen sind zu wenig fromm. Es gibt immer irgendwas, wo ich auf andere zeigen kann. Und der Vorteil ist, solange ich auf andere zeige, muss ich mir nicht auf mich schauen und mich mit mir selbst beschäftigen und meiner Beziehung zu Jesus, meinen Defiziten im Glauben. Ich muss mich nicht damit befassen, was bei mir schief läuft. Ich muss mir auch keine Gedanken machen, dass ich mich ändern muss, weil das wäre ja unangenehm. Aber genau das ist die Basis hier bei Jesus. Kommt zu mir, hört meine Worte und handelt danach. Veränderung beginnt immer bei mir. Ich habe mir so überlegt, vielleicht wäre es mal an der Zeit, zum Beispiel konsequent einen Monat lang nach einem Bibelvers zu leben. Ja, die Bandbreite ist groß, ja, Jesus hat viele Dinge gesagt. viele Dinge, an denen man sich reiben kann, ja, die eine Lebensaufgabe sind. Das Erste, was mir einfiel, war: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ohne Kompromisse. Ein Monat. Gegenüber jeder Mann und jeder Frau. Da brauchst du keinen anderen Bibelvers für den Monat. Da bist du voll auf, sind wir voll auf beschäftigt. Bin ich überzeugt. Es andere Jesus-Worte oder Paulus-Worte, ist egal. Könnte man vieles nehmen. Aber das ist die Grundlage, dass wir auf Fels kommen. Zu Jesus kommen, seine Worte hören und danach leben. Und dann sind wir auf Fels. Und ich habe vorher gesagt, das ist harte Arbeit. Es fällt uns nicht alles in den Schoß. Der Jesus wird es schon richten. Das ist das Fundament, ja, des dritten Tempels, des Tempels des Heiligen Geistes. Und wer ist es? Wir, du und ich. Jetzt haben wir also dieses Fundament gelegt. Mal völlig egal, ob wir auf festen Lehmboden oder wirklich auf Felsen gebaut haben. Und jetzt kommt Regen, jetzt kommt Wind, jetzt kommt Sturm, jetzt kommt Wasser. Im Gleichnis, Regen und Wasser kommen, vielleicht ein bisschen mehr als sonst, und steigt an, und wie ich es vorher beschrieben habe, fließt durch die Gassen und der Lehmboden weicht auf, Matsch und Schlamm. Und je länger das Wasser steht, umso tiefer dringt es ein. Und wo der Boden vorher eisenhart war, wird er schwabbelig, matschig, wird zu Pudding. Und dort, wo bis zum Felsen gegraben ist, bleibt alles stehen. Da passiert nichts. Aber wo auf scheinbaren Grund, soliden Grund gebaut ist, ja, auf diesen Lehmboden, der so ist wie Bronze, da weicht dieser auf. Die Mauern des Hauses werden unterspült und das Haus sackt ein und im schlimmsten Fall bricht es zusammen. Wir haben jetzt natürlich gelernt, nicht das erste Mal durch die Wasserkatastrophen, ab einer gewissen Wassermenge hält gar nichts mehr. Aber darum geht es hier nicht. Das hier ist ein Gleichnis und es geht hier nicht um Naturkatastrophen, sondern es geht um die Stürme des Lebens. Und die kommen. Und das stellt das Gleichnis auch klar. Ja, Glaube, also zu Jesus kommen, auf ihn hören und danach tun, ist kein magischer Schutz vor Stürmen. Die kommen und die treffen jeden. Und ganz egal, wie solide wir gebaut haben, ob auf Fels oder auf Lehm, der Sturm kommt oder die Stürme, die bleiben uns nicht erspart. Egal, ob du Atheist, Humanist, Moslem, Hindu oder Christ bist, die Stürme kommen. Die Fluten in Nordrhein-Westfalen haben alle erwischt. Ob man es glaubt oder nicht, sogar das Gemeinschaftshaus vom Gnadauer Verband, also von der Gemeinschaft, die dort ist. Ja, nicht mal die Gnadauer sind verschont geblieben. Corona hat alle erwischt. Corona war der Frömmigkeitsstil, völlig egal. Aber auch die großen und kleinen Fluten des Lebens, sei es Krankheit, Arbeitslosigkeit, ihr wisst viel besser was ihr alles schon miterlebt und teilweise durchgemacht habt oder durchmacht. Aber all das passiert dem Christen wie jedem anderen auch. Es ist eine besondere Gnade, wenn wir an bestimmten Punkten bewahrt bleiben. Das ist eine besondere Gnade. Aber wie gesagt, Glaube bietet keinen magischen Schutz vor den Stürmen des Lebens. Aber Jesus sagt in diesem Gleichnis auch etwas zu. Ein Glaubenshaus, ein Lebenshaus, das solide gebaut ist, auf Jesus Christus gegründet, bleibt standhaft. Eine Zusage mit drin. Hier verkündet ein mutiger Messias kühn und frei, wer er ist, und er lädt ein. Kommt zu mir. Hört mein Wort. Setzt es in die Tat um. Und das zusammen, das ist das solide Fundament. Nur ein Glaube, der praktisch gelebt wird. ist solide genug, ist stabil genug, um den Stürmen, den großen und kleinen des Lebens standzuhalten. So Jesus hier in diesem Text. Amen.
Ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir.
Gott, sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht gnädig über uns leuchten. Auf der ganzen Welt soll dein Weg bekannt werden. Alle Menschen sollen sehen, wie du hilfst. Gott, die Völker sollen dir danken. Alle Völker sollen dich loben. Die Völker werden sich freuen und vor Freude jubeln, weil du sie gerecht richtest und alle Völker auf der Erde regierst. Gott, die Völker sollen dir danken. Alle Völker sollen dich loben. Dann wird die Erde eine gute Ernte hervorbringen und Gott, unser Gott, wird uns überreich segnen. Ja, Gott wird uns segnen und die Völker der Welt werden ihn verehren.
Vater, wir sind hier,
kommen, wie wir sind, schauen auf zu dir, staunend wie ein Kind, alles in uns preist, deine Gegenwart, die dein Wort verheißt, dem, der auf dich harrt, in Wahrheit und im Geist. Wir beten dich an mit ganzem Herzen, wir beten dich an mit aller Kraft, wir beten dich an mit Leib und Seele, hier und jetzt. Wir beten dich an mit unserem Denken, wir beten dich an mit unserem Tun, wir beten dich an mit unserem Leben, hier und jetzt,
in Wahrheit und im Geist.
Alles bringen wir, ehren dich allein, wollen immer mehr wahre Beter sein. Denn jetzt ist die Zeit, in der sich erfüllt, dass dein Wort dich preist, so wie du es willst, in Wahrheit und im Geist. Wir beten dich an mit ganzem Herzen, wir beten dich an mit aller Kraft, wir beten dich an mit Leib und Seele, hier und jetzt. Wir beten dich an mit unserem Denken, wir beten dich an mit unserem Tun, wir beten dich an mit unserem Leben, hier und jetzt, in Wahrheit und im Geist.
Wollen beten. Ja, Gott, unser Vater, du fragst uns an in den Worten der Predigt, wo wir unsere Sicherheit genommen haben, wo wir unsere Zuflucht nehmen in den Stürmen des Lebens. Du fragst uns an, so wie du damals dein Volk in den Situationen anfragst und ihnen zeigst, dass die Sicherheiten, die die Welt zu bieten hat, vergänglich sind. Und du sagst uns in deinem Wort, dass niemand einen festen Grund legen kann, als den, der schon gelegt ist, nämlich du selber. Alle anderen Gründe müssen sinken und müssen vergehen, aber du gehst mit uns durch die Zeit bis hin in die Ewigkeit. Und wenn unser Leben, was immer bedroht ist, durch Krankheit, durch Unfallgefahr, durch was auch immer, zu Ende kommt, dann gehst du doch mit uns durch diese Zeit des Hinübergehens auch damit durch und bringst uns in deine Ewigkeit. Herr, darauf freuen wir uns und das gibt uns die Kraft und auch den Mut, hier durch Anfechtungen, durch Schwierigkeiten hindurchzugehen und durchzuhalten. Herr, wir bitten dich, dass du uns bei dir hältst, auf dem Weg zu dir hin und in deine Ewigkeit. Herr, bitte segne uns. Wir wollen dir auch nochmal die Kinder und die Jugendlichen anbefehlen. Du weißt, was gewesen ist in der Freizeit, du weißt, was verkündet wurde, was gehört wurde. Schenk, dass es nicht verpufft und dass es schnell vergeht, sondern dass dein Wort Wurzeln schlägt in den Herzen. Das bitten wir auch für uns. Schenk auch, dass das Gehörte weiter in uns fortwirkt. Also bitten wir dich um deinen Segen für diesen Sonntag und für die kommende Zeit, die vor uns liegt. Amen.
Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lieb, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf. Mein Trost ist er in allem Leid. In seiner Liebe find ich Halt. Das ewige Wort als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind, der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Nun hat der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand, vom ersten Atemzuge an. Doch keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in Herrlichkeit. Doch keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in Herrlichkeit.
Zum Segen bitte ich euch, wer kann, aufzustehen. Unser Herr im Himmel, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen. Einen schönen Sonntag euch allen.